Wer von euch hat seine Brille bei Filmann gekauft? Ein paar Hände. Also die jetzt aufgeschreckt haben, die müssen nicht weiter zuhören. Alle anderen Frage, was würdest du in deinem Leben anders machen, wenn du nochmal vorne anfangen könntest? Es gibt ja die Werbung von Filmann. Was würdest du in deinem Leben anders machen, wenn du nochmal vorne anfangen könntest? Und er sagt dann, er würde Brille von Beginn weg bei Filmann kaufen. Aber nehmen wir die Frage mal mit. Gibt es Sachen in deinem Leben, wo du sagst, wenn ich nochmal eine Gelegenheit überkomme, wenn wir zurückspulen können, nochmal an den Punkt, bevor es passiert ist, wenn ich dort anders entscheiden könnte, das wäre ein Riesengeschenk. Ich glaube, das kennen wir alle irgendwo, dass wir uns manchmal wünschen, nochmal eine Chance zu bekommen. Etwas nochmal anders zu entscheiden. Aber wie oft passiert das schon im Leben? Eine verpasste Chance ist verpasst. Das haben wir in der Regel nicht. Marc hat schon gesagt, wir sind in dieser Serie zum Jona dran. Wir haben die ersten beiden Kapitel miteinander schon angeschaut. Und wir haben zum einen gesehen, wie der Jona gerufen wird von Gott. Der Jona kommt einen Auftrag über, in Ninive zu predigen, wegen der Bosheit von dem Staat, der Bosheit von dieser Stadt, dort das Gericht zu verkünden. Wir haben aber auch gesehen, wie sich der Jona geweigert hat, oder um sie das Wort von Marc auszudrücken, es hat ihm gestunken. Er hat das nicht gesehen, dem Auftrag nachzukommen. Wir haben gesehen, dass seine eigenen Ideale, seine eigenen Überzeugungen dem Auftrag entgegengestanden sind. Und darum ist er genau in die andere Richtung, nach Tarsis davon gelaufen, respektive mit dem Schiff gefahren. Wir haben aber auch gesehen, dass Gott den Jona nicht einfach davonlaufen lässt. Der Jona war Gott wichtig. Er hat ihn an der Hand genommen und ist einen seelsorgerlichen Weg mit ihm gegangen. Zugegeben, es war ein happiger seelsorgerlicher Weg. Gott hat zu Methoden gegriffen, wo wir sagen, du aber bitte, wie kannst du das, du als liebender Gott? Aber es ist ein Weg, der genau richtig war für den Jona. Und wir haben gesehen, wie der Jona an den Tiefpunkt von seinem Leben gekommen ist, wo er um sein Leben musste fürchten, wo er am Untergehen ist, von dem Fisch verschluckt wird, wo er am dunkelsten Moment von seinem Leben angekommen ist, hat er plötzlich angefangen zu erfahren und erkennen, ich brauche Gott wirklich. Ich bin angewiesen auf den Gott. Und es hat eine Veränderung herbeigeführt im Denken von Jona. Seine Gottesbeziehung hat eine ganz neue Tiefe bekommen. Und so steht der Jona jetzt wieder da, als Land gespeuzt von diesem Seeungetüm. Und er kommt eine zweite Chance über. Gott fängt mit ihm nochmal von vorne an. Wir steigen ein im dritten Kapitel von Jona, im Vers 1 und 2, für die mitlesen. Da empfing Jona wieder eine Botschaft vom Herrn. Zum zweiten Mal sprach Gott zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und verkünde den Menschen dort, was ich dir auftrage. Wenn wir den Vers jetzt im Hebräischen gelesen hätten, was aber die wenigsten von uns verstanden hätten, hätten wir aber gemerkt, dass es fast Wort für Wort, Vers Kapitel 1 und 1 und Vers Kapitel 3, 1, fast Wort für Wort das Gleiche ist. Nur in einem Wort unterscheiden sie sich. Gott redet zum Jona, Gang nach Ninive. Der Schreiber macht mit diesen Wort klar, wir fangen von vorne an. Wenn wir die ersten zwei Kapitel einfach weglassen würden, dann könnte das Buch eigentlich auch für sich selber stehen. Der Jona kommt nochmal genau den gleichen Auftrag über. Und Gott macht mit dem klar, Jona, schau, da hast du eine zweite Chance. Das einzige Wort, das anders ist, im Hebräischen ist es nur ein Wort, im Deutschen zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal ist das Wort an Jona ergangen. Also der Leser merkt nur an dem Wort, da gibt es eine Vorgeschichte von zwei ganzen Kapiteln. Aber die Bibel ist da relativ kulant und steht da drüber und erwähnt es am Rand, okay, aber wir fangen jetzt neu an. Jetzt, Jona, kannst du dich neu entscheiden. Ich nehme aus dem Anfang bereits drei Sachen mit. Zum einen, vergebene Fehler liegen in der Vergangenheit. Was Gott vergeben hat, ist vorbei. Da reitet er nicht mehr drauf auf. Unsere bereinigte Vergangenheit ist vorbei. Das muss man jetzt nicht mehr breitschlagen. Das ist okay. Das ist abgehakt. Ein zweiter Punkt, wo man aber da auch entgegenkommt, begangene Fehler werden nicht einfach totgeschwiegen. Vergeben heisst nicht vergessen. Die Bibel erwähnt eben trotzdem, zum zweiten Mal ist bereits das Wort von Gott an Jona ergangen. Wo Sünde vergeben ist, bietet das auch Raum, dem können entgegenschauen, dieser Sünde ins Angesicht schauen und sagen, ja, ich habe versagt, aber es ist vergeben, es ist okay. Man darf es erwähnen, aber Gott reitet nicht darauf herum. Und als drittes, das, wo wir bereits eingestiegen sind damit, der Jonah kommt eine zweite Chance über. Das gibt es bei Gott. Gott schenkt einen Neuanfang. Der Jonah darf nochmal. Durch seine Umkehr in dem Bauch vom Fisch hat der Jonah eine neue Chance bekommen. Gott war ihm gnädig gewesen. Und ich glaube, das ist ein Gott, wo wir darauf vertrauen dürfen. Ein Gott, der uns Menschen, wenn wir mal in die Irre laufen, nicht einfach abschreibt. Nicht einfach sagt, gut, Fehlproduktion, die Serie wird ausgemustert, wir machen etwas Neues. Nein, er nimmt uns als fehlerhafte Menschen und gibt uns eine zweite Chance, auch wenn wir manchmal widerspenstig sind. Und so packt der Jonah die zweite Chance. Und das mal nimmt er den Auftrag wahr. Verse 3 und 4. Diesmal machte sich Jona auf den Weg nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Die Stadt war so groß, dass man 3 Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging in die Stadt hinein und nachdem er 1 Tag lang gelaufen war, rief er, noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Man fragt sich natürlich, besonders wenn man die ersten 2 Kapitel schon gelesen hat, haben denn die Ereignisse, die Jona erlebt hat, ihn so grundlegend verändert, dass er jetzt einfach ein Ja zu dem Auftrag hat? Kann er jetzt plötzlich voll hinter dem Auftrag stehen? Wir werden im Kapitel 4 noch sehen, am 22. August mit dem Uli dann, nein, der Jona kann immer noch nicht hinter dem Auftrag stehen. Der Jona hat noch die genau gleiche Mühe damit, dass Ninive womöglich die Buße tun könnte. Er wünscht sich nicht, dass sie einen gnädigen Gott erleben, er wünscht sich, dass sie einen richtenden Gott erleben. Dass Feuer und Schwefel vom Himmel geht, die Stadt umgewälzt wird und vom Erdboden verschluckt wird. Das wäre sein Wunsch für das Syrer. Trotzdem geht der Jona. Trotzdem ist er gehorsam. Was sich verändert hat, ist nicht am Jona seine Haltung zu dem Auftrag, mit dem hat er immer noch riesig Mühe. Was sich verändert hat, ist seine Beziehung zu Gott. Seine Haltung, die er Gott gegenüber hat. Er ist bereit geworden, das zu tun, was Gott von ihm will, obwohl er Mühe hat mit dem Auftrag. Die wirklich schwierige Zeit, die Jona erlebt hat, auf dem Meer und im Fisch, die hat genau das in ihm bewirkt, was, glaube ich, viele von uns schon erlebt haben. Immer dort, wo wir in Lebensstürme geraten, wo wir an Tiefpunkte geraten, und wir bereit sind, uns Gott anzubefehlen, uns ihm anzugeben, wie der Steff gesagt hat, ihn zu loben, nach oben zu schauen, trotz der Umstände, dann passiert etwas mit uns. Es verändert etwas in dieser Gottesbeziehung. Wir fangen an zu erkennen, wie sehr dass wir auf Gott angewiesen sind, wie gut und wie treu, dass er uns durchführt. Und das verändert etwas in dieser Beziehung. Und so ist es auch beim Jona passiert, dass er die Bereitschaft entwickelt hat, diesen Auftrag wahrzunehmen, obwohl er ihm eigentlich sehr zuwider war. Wir erkennen in dem Handeln von Jona, vor allem in den ersten 2 Kapiteln, sehr gut, was eigentlich die Sünde in ihrem Wesen ausmacht. Wie funktioniert die Sünde? Wir haben gesehen, dass der Ungehorsam von Jona darin gewurzelt hat, dass er es nicht gut gefunden hat, was Gott für einen Plan hat. Er hat daran gezweifelt, dass der Auftrag von Gott das Beste ist für das Volk Israel. Wir haben zusammen herausgestellt, dass er sich sehr stark über seine Identität als Hebräer definiert hat. Und der Auftrag am Find von Israel zu predigen, das kann nicht im Sinn von Israel sein. Und somit auch nicht in seinem eigenen Sinn. Der Jona hat daran gezweifelt, dass es Gott richtig macht. Dass er es gut macht. Und darum ist er in Widerstand gegangen. Er hat entschieden, ich weiß es besser. Es ist eine Ungehörlichkeit, was Gott da von mir erwartet. Und darum mache ich das nicht. Hat mit dem zum Ausdruck gebracht, ich weiß es besser. Gott meint es nicht gut. Wenn wir jetzt unser eigenes Verhalten verstehen wollen, warum das wir immer wieder Fehler machen, dann erkennen wir, wenn wir genau anschauen, immer wieder genau den Mechanismus. Jede Sünde gegen Gott kommt letztendlich dort her, dass wir uns weigern zu glauben, dass das, was Gott sagt, das Beste für uns ist. Wir weigern uns zu glauben, dass es Gott besser weiß als wir in aller Weisheit. Ich meine, okay, wenn ich zurückschaue, als ich 20 war, dort war ich schon noch ein bisschen grün hinter den Ohren, dort hat es Gott wirklich besser gewusst. Aber heute, ich bin fast 40, also heute weiss ich es doch besser. Und in 20 Jahren schaue ich zurück und denke, was bin ich für ein Grünschnabel mit fast 40? Aber jetzt bin ich fast 60. Und so funktioniert das doch vorzu. Wir wissen es immer wieder besser als Gott. Wir trauen Gott eigentlich nicht zu, dass das, was er sagt in seinem Wort, gut für uns ist. Dass es uns gut tut, dass es uns wohl tut, dass es uns in Ruhe und in Frieden wird führen. Und darum weigern wir uns, in seine Hand zu geben. Das fängt schon bei Adam und Eva an. Die Schlange redet am Mensch ein, der Eva, und durch das auch Adam, redet ihnen ein, die einzige Möglichkeit, glücklich zu werden und etwas aus euch zu machen, ist, wenn ihr selbstständig seid. Wenn ihr werdet wie Gott, wenn ihr ihm nicht gehorcht. Und der Irrglauben ist der, der sich in jedem Herz von uns eingenistet hat. So das Wort von der Schlange sollte Gott wirklich gesagt haben. Meint es Gott wirklich gut mit euch? Und wie oft sind wir auf das schon reingefallen? Auf den Koffer, der uns irritiert, der da steht. Und denken, es wäre eben schon gut, wenn ich wüsste, was in dem Koffer drin ist. Und anstatt den Auftrag Gottes wahrzunehmen, fange ich an dem Koffer an rumzunifeln, versuche das Zahlenschloss zu knacken. Satan braucht immer wieder nur den Schalter zu drücken. Meint es Gott wirklich gut? Meinst du, es ist wirklich das Beste für dich? Und schon sind wir abgelenkt und tun das, was Gott nicht gefällt. Indem der Jona jetzt gehorcht, stellt er den Koffer auf die Seite und sagt, okay, der Gott wird es schon gut machen. Er wird es schon richtig machen. Ich verstehe es nicht, das ist mir zuwider. Aber er geht voran und tut das, was Gott will. Und damit wird er mir zu einem Vorbild, was Gehorsam betrifft. Gehorsam am Wort Gottes gegenüber. Und er fordert mich und ich glaube uns alle raus, sind wir bereit, gehorsam zu sein am Wort Gottes gegenüber, selbst dann, wenn wir das Gefühl haben, aber das ist doch nicht das Beste für mich. Sind wir für das bereit? Und darum habe ich die Predigt überschrieben mit, wenn du dennoch Gottes Willen tust. Das ist das Motto von dem dritten Kapitel von Jona. Wenn du dennoch Gottes Willen tust. Auch wenn du nicht ganz einverstanden bist mit dem, was dahinter steht, aber im Wissen, trotz allem bin ich bei Gott gut aufgehoben. Am Jona sein Auftrag führt ihn 800 bis 1000 Kilometer weg von der Mittelmeerküste in Israel, wo er jetzt gestrandet ist, nach Ninive. In die grosse Stadt. 3 Tage Reise gross heisst es. Nicht Ninive selber als Kernstadt ist so gross gewesen. Man weiss heute, dass die Gegend dort sehr bevölkert war. Die 3 Tagesreise betrifft den ganzen Ballungsraum. Also die Agglomeration Ninive. Assur war die Hauptstadt, Ninive war aber das kulturelle und das religiöse Zentrum von Assyrien. Es war eine ältere Stadt und die Könige haben oft auch in Ninive residiert, wenn sie Richtung Westen gezogen sind, gegen Israel zum Beispiel, sind sie von Ninive hergezogen, nicht von der Hauptstadt Assur her. Und so ist die Menge von 120'000 Leuten, die dort gewohnt haben, gemäss Kapitel 4, gar nicht irgendwo daneben oder übertrieben. Es gibt sogar Schätzungen, dass in dieser Region sogar 180'000 Leute gelebt haben. Eine riesige Zahl für die damalige Zeit. Und jetzt reist der Jona eine Tagesreise weit dort rein, das ist etwa 20 bis 40 Kilometer Distanz, und ruft, noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Ich gehe nicht davon aus, dass der Jona einfach immer wieder 10 Meter gelaufen ist und dann wieder den Satz gerufen hat und dann wieder 10 Meter und dann vor dem Migros und vor dem Coop überall den Satz gerufen hat. Wahrscheinlich war die Botschaft umfassender gewesen. Aber das ist der Kern der Botschaft, die er predigt hat. Ninive wird untergehen. 40 Tage noch und Ninive ist zerstört. Spannend ist aber, warum gibt Gott ihm den Auftrag zu sagen, in 40 Tagen? Und nicht zu sagen, sobald ich da verschwunden bin, wird die Stadt zerstört. Gott gibt dem Volk einen Zeitraum, wo sie ins Nachdenken kommen können. Wo sie die Möglichkeit haben, Buße zu tun. Das erkennen wir im ganzen Alten Testament, grundsätzlich in der Bibel immer wieder. Gott will den Menschen zur Buße führen. Und wenn er Gericht androht, dann beinhaltet das immer die Möglichkeit zur Umkehr. 40 Tage ist in der Bibel auch eine symbolische Zahl, die immer wieder für eine Gnadenfrist steht oder für eine Zeit der Besinnung, eine Zeit der Ausrichtung auf Gott. Das Volk Israel ist 40 Tage 40 Jahre durch die Wüste gewandert, weil sie Gott zuerst richtig kennenlernen Wir haben den Mose, der 40 Tage zugerüstet worden ist auf dem Berg Sinai. Wir haben den Elia, der 40 Tage lang zum gleichen Berg gewandert ist. Wir haben Jesus, der 40 Tage gefastet hat. Wir haben 40 Tage von Ostern bis zu der Himmelfahrt. 40 Tage auf eine symbolische Zeit mit der Möglichkeit zur Buße. Und spannend ist jetzt, wie reagieren die Bewohner von Ninive? Vers 5. Da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle, von den Einflussreichsten bis zu den einfachen Leuten, zogen als Zeichen ihrer Reue Kleider aus grobem Stoff an. Der sogenannte Sack, wie sie wörtlicheren Übersetzungen heisst. Wir müssen uns das mal vorstellen, wie das zustande gekommen ist. Wir haben da einen Prophet, der nur widerwillig gegangen ist, der Mühe hat mit dem Auftrag. Wir haben einen Evangelist, der gar kein Herzensanliegen dafür hat, dass Menschen Buße tun. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Beat Abrich könnte evangelisieren, aber wünscht sich gar nicht, dass die Menschen umkehren. Und dann haben wir eine Botschaft, die in ihrem Kern eine Gerichtsbotschaft ist und nicht eine Bußbotschaft. Sie beinhaltet die Möglichkeit zur Buße, aber es geht ums Gericht. Und was ist die Reaktion darauf? Erst noch in einem fremden Land. 120'000 Leute, oder zumindest der grössere sichtbare Teil davon, kehrt um, tut Buße. Der Jona wird zum erfolgreichsten Evangelist vom Alten Testament und das erst noch wider Willen. Es ist unglaublich, was Gott durch den Jona wirkt an dieser Stelle. Aus Sicht des Jona nicht wirklich erstrebenswert. Ihn scheisst es an. Das sehen wir im Kapitel 4 nachher. Aber aus der Reich Gottes Perspektive, eine ganze Stadt, eine Weltstadt, über 100'000 Leute, kehrt um zu Gott. Was ist das für ein Segen? Was ist das für eine Frucht, die der Jona erlebt? Was für ein Segen kann es sein, wenn Menschen Gottes Wort gehorsam sind? Auch wenn sie nicht einverstanden sind damit. Was für ein Segen kann daraus entstehen? Nicht immer sind die Auswirkungen ganz so gewaltig wie da beim Jona. Aber mir ist in den Sinn gekommen, ich habe ein ganz ähnliches Erlebnis gemacht. 2004 bin ich das erste Mal nach Geiss gegangen, habe einen Basiskurs vom Besi leiten. Wir sind dort im Feuerwehrdepot oben rein gesehen, dort also unten rein geschlafen, oben rein gegessen und Inputs gehabt. Und in der Vorbereitungssitzung in Zürich damals ist darum gegangen, wer welche Andacht übernimmt. Und ich habe schon gemerkt, irgendetwas drückt mich so richtig evangelistische Andacht, aber ich habe mich nicht getraut. Ich meine, das war eine meiner ersten Andachten überhaupt damals. Und dann erst noch die evangelistische, dann habe ich lieber nichts gesagt als ja. Und bin am Abend heimgegangen. Und am Abend hat mich eine ganz komische Unruhe bekommen, wenn ich sie damals noch nicht gekannt habe. Ich bin richtig auf die Nadel gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt gehst du mal spazieren, das musst du irgendwo mit Gott besprechen. Und ich bin nicht 10 Minuten unterwegs gewesen, wie ich gemerkt habe, wie Gott mir sagt, das ist deine Andacht. Und ich habe mit ihm diskutiert, das ist deine Andacht. Und dann habe ich entschieden dort, okay, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber ich mache es. Und bin umgekehrt, bin heimgegangen und es war Ruhe und ein Frieden da gewesen. Und ein paar Monate später sind wir eben dort oben in diesem Feuerwehrdepot. Und ich habe ja noch nie so einen Input gehabt und habe mich einfach an einen guten Kollegen von mir orientiert, der 40, 45 Minuten evangelistisch zu Teenagern predigen kann und die wirklich 3/4 Stunde am Ball hat. Und habe mich dem orientiert, inhaltlich wie auch von der Art, vom Auftreten her. Nur das Problem ist, mir ist vielleicht 20 Minuten gegangen, dann habe ich nicht mehr gewusst, was sagen. Und ich habe das Gefühl, ich habe so einen grottenschlechten Input. Und am Schluss mache ich einen Aufruf und die Hälfte der Teenager bleibt hocken und wünscht das Gespräch. Und das ist für mich... Ich bin perplex, ich muss sagen, wie ist das möglich? So eine schlechte Andacht und die Hälfte bleibt hocken. Und ich glaube, das ist genau das Prinzip. Gott segnet unseren Gehorsam. Das hängt nicht an mir, an meinen Worten, sondern es hängt daran, dass ich den Willen Gottes da habe. Und ich glaube, das ist etwas, was viele von uns bestätigen können in ihrem Leben. Dort, wo sie parat waren, gehorsam zu sein, hat es Gott gesegnet. Es hat Frucht gebracht für ihr Leben, es hat Frucht gebracht für das Leben von ihren Mitmenschen. Die Frucht, die da im Vers 5 geschildert wird, ist eigentlich nur eine Zusammenfassung von dem, was passiert ist. Das ist die Eigenart der hebräischen Erzählweise, dass zuerst einmal das Ergebnis präsentiert wird und nachher geht der Schreiber ins Detail in den Versen 6 bis 9 und schildert uns, wie das genau zustande gekommen ist. Auch dem König von Ninive war Jonas Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron und legte sein Herrschergewand ab.
Stattdessen zog er ein Bußgewand an und setzte sich in die Asche. In der ganzen Stadt ließ er ausrufen: Hört, was der König und die führenden Männer anordnen. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder die Menschen noch die Rinder, Schafe und Ziegen. Menschen und Tiere sollen Tücher aus grobem Stoff tragen und mit aller Macht zu Gott schreien. Jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren. Keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Vielleicht lässt sich Gott ja noch umstimmen und hat Erbarmen mit uns. Vielleicht wendet er seinen glühenden Zorn von uns ab und wir kommen mit dem Leben davon. Der König, gemeint ist der assyrische König, ist offensichtlich zu dieser Zeit in Ninive gewesen. Er gehört von dieser Botschaft, die der Jona da hatte. Und der assyrische König, der ist gleichzeitig nicht nur Staatsoberhaupt gewesen, sondern auch etwas Ähnliches wie ein Hohepriester. Also bei ihm ist die politische und die religiöse Macht zusammengelaufen. Die Botschaft kommt zu ihm und somit sind auch alle Augen auf ihn gerichtet. Wie reagiert unser König? Was sagt er jetzt, wie man mit dem soll umgehen? Und erstaunlicherweise nimmt er die Botschaft ernst. Er nimmt es als eine Botschaft von Gott an. Von einem Gott, den sie gar nicht wirklich kennen. Er verlässt seinen Thron, er legt seinen Königsmantel ab und demütigt sich unter Gott. Er drückt damit aus, dass er sich dem Gott unterwirft. Er zieht den Sack, eben den groben, unangenehmen Stoff an. Er setzt sich in die Taschen oder streut sich Aschen aufs Haupt und zeigt damit, dass er verstanden hat, seine Vergänglichkeit. Und du eine Bußpraxis, die wir auch sonst vom Alten Testament kennen, bei den Juden. Und er zieht jedes Register, das ihm bekannt ist, damit das Gericht abgewendet werden kann. Er ruft sein ganzes Volk auf, es ihm gleich zu tun. Er sagt, fastet. Nicht nur die Menschen, auch die Tiere, sie sollen fasten, verzichten auf Essen und Trinken. Fasten, etwas, was die Ernsthaftigkeit eines Anliegens zum Ausdruck bringt. Wo Gott zeigt, schau, es ist uns wichtiger, dich anzurufen, als dass wir unseren täglichen Bedürfnissen nachkommen. Wir lassen das Essen und das Trinken beiseite, wir suchen dich, wir wollen dein Angesicht suchen. Natürlich werden sie nicht 40 Tage lang von Essen und Trinken gefastet haben, vielleicht sind bestimmte Sachen erlaubt gewesen, aber es zeigt den Ernst, der da dahinter ist. Auch die Bevölkerung soll sich in Sack und Äste kleiden, sogar dir sollen wir in Sack kleiden. Es gibt auch ähnliche Begebenheiten aus der damaligen Zeit, wo man weiss, dass Tiere mit einbezogen worden sind. Und er ruft das Volk auf, betet zu dem Gott. Den Gott, den sie gar nicht wirklich kennen. Vielleicht sind sie zum Jona gegangen und haben gesagt, was ist denn das für ein Gott? Warum ist er zornig? Etc. etc. Und sie schreien zu dem Gott, sie erkennen, das Gericht kann nur den Gott abwenden. Und er sagt ihnen, mit aller Kraft, mit aller Gewalt sollen sie zu dem Gott schreien. Es gibt keine andere Rettung, als wenn man sich jetzt auf ihn konzentriert. Und es wird betont, der König und alle Oberen oder alle Höheren des Volkes. Also der König und seine ganze Reihe von Beratern ist entschieden und übereinstimmend drin, wir müssen dem Gott in den Ohren legen. Und nicht zuletzt, der spannendste Punkt, den er dem Volk sagt, sie sollen ihr Leben ändern. Kehret um von eurer Bosheit. Wir haben in der ersten Predigt schon angeschaut, dass die Assyrer bekannt waren für ihre Gewalttätigkeit im Krieg. Dass sie Leute bei lebendigem Leib gehütet haben, ist nur eines von diesen Beispielen. Aber offensichtlich ist die Bosheit, die sie untereinander gelebt haben, oder eben gegenüber anderen Völkern gelebt haben, auch untereinander das Thema gewesen. Sie haben einander übervorteilt, wo nur möglich, sie haben einander beschissen. Und sie erkennen, das ist falsch. Das ist Bosheit. Das ist übrigens ein Thema, das im ganzen Bibel immer wieder kommt, soziale Gerechtigkeit. Gott hasst es, wenn Menschen ungerecht sind. Und das führt immer wieder das Gericht Gottes herbei. Und die Assyrer erkennen, wir müssen unseren Lebenswandel ändern. Wir sind auf einem falschen Weg. Sie fangen an, das Verständnis von Gut und Böse zu entwickeln. Mich fasziniert die Umkehr von Assyrien oder von Ninive, je länger dass ich darüber nachdenke. Ich staune darüber, zuerst mal, dass sie dem Jona überhaupt geglaubt haben. Jetzt kommt da ein dahergelaufener Prophet, der nach Walfisch dran stinkt. Ein Find von den Assyrern. Und sie lassen ihn nicht einfach gerade vierteilen oder hängen ihn irgendwo auf, sondern sie glauben dieser Botschaft. Klar, man weiss heute, dass es zu dieser Zeit zwei Pestepidemien gegeben hat. Man weiss, dass es eine totale Sonnenfinsternis gegeben hat, dass sie glückslos in der Kriegsführung sind in diesem Zeitraum. Alles Zeichen, die sie als Zorn Gottes interpretiert haben. Aber das allein erklärt noch nicht, dass sie jetzt dem Jona da einfach gerade glauben und darauf einsteigen. Ich staune darüber, dass sie Buß tun. Dass sie zu dem Gott anfangen zu schreien. Dass sie umkehren wollen. Und ich staune darüber, dass die Buße Werk zur Folge hat. Gerechte Werk. Dass sie anfangen, ihr Leben zu verändern. Wie oft kehren Menschen einfach um und sagen, es tut mir leid, aber es ändert überhaupt nichts. Und die Assyrer haben etwas von dem verstanden, was wahre Buße ist. Sie fangen ihr Leben an zu ändern. Wie umwälzend und tief dass das Erlebnis gegangen ist, sehen wir, wenn im Vers 5 steht, da glaubten die Einwohner von Ninive. Das ist eine Wendung, eine Formulierung, die in der Bibel im Alten Testament auch dann gebraucht wird, wenn das Volk Israel ihrem Gott geglaubt hat und gehorcht hat und nachgefolgt ist. Sie glaubten. Es wird diskutiert unter den Auslegern, wie tief das die Umkehr wirklich war. Für mich sprechen die Indizien dafür, dass die tiefer ist, als wir uns im ersten Moment hätten vorstellen können. Dass es nicht nur einfach ein oberflächliches Umkehren war. Jesus sagt seinen Kritiker Jahrhunderte später folgendes in Matthäus 12. Im Gericht werden die Leute von Ninive gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie sind auf Jonas Predigt hin umgekehrt. Und hier ist einer, der ist mehr als Jona. Jesus, der Sohn Gottes, ist knapp 800 Jahre später auftreten nach dem Jona. Hat ebenfalls Umkehrpredigt, das Reich Gottes predigt und das Volk Gottes hat nicht reagiert. Die Elite, die Führer, sind mehrheitlich negativ dem Jesus entgegengestanden. Und dann sagt er ihnen das, hey, die Leute von Ninive, dort ist der Jona predigen. Und jetzt predigt einer, der mehr ist als der Jona. Und die Leute sind umgekehrt, die haben Buße da und ihr seid nicht parat dazu. Die Leute werden gegen euch im Gericht aussagen. Die werden gegen euch Zeugen sein. Für mich ist ein weiteres Indiz dafür, wie ernstlich die Umkehr der Bewohner in Ninive war. Buß und Abkehr von den falschen Wegen. Das ist es, das, was Gott sich von uns Menschen wünscht. Damals und auch heute. Und es ist das, wo wir im letzten Vers sehen, wie Gott nachher darauf reagiert. Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Weil das Volk von Ninive umgekehrt ist, lässt Gottes Gericht ausfallen. Oder besser gesagt, er schiebt es raus. Es ist missverständlich, in vielen Übersetzungen bei euch steht wahrscheinlich und es reute Gott. Das Problem ist, dass es missverständlich ist, wenn wir etwas bereuen, dann wünschten wir, wir hätten etwas nicht gemacht, wir hätten es nicht gesagt. Das ist nicht das, was da gemeint ist. Es ist nicht so, dass es Gott emotional gereut hätte. Aber wenn er sieht, wie Menschen seiner Intention folgen, dass sie umkehren, dann reut es ihn, die Menschen zu vernichten. Warum sollte er Menschen vernichten, die sich ihm zugewendet haben? Das ist ja sein Wunsch. Aber dort, wo das nicht passiert, der reut es ihn überhaupt nicht. Er hat das Gericht an dieser Stelle rausgeschoben. Ninive hat den Weg von der Umkehr einige Jahre später wieder verlassen. Und es führt dazu, dass 610 vor Christus, also irgendwie 100, 150 Jahre später, nach dem Jona, die Stadt am Erdboden gleich gemacht worden ist, das Volk von den Assyrern ausgelöscht worden ist, das kennt man heute nicht mehr, außer aus der Geschichtsschreibung. Gibt es nicht mehr. Gott hat das Gericht letztendlich vollzogen. Entscheidend für Gottes Verhalten, dass er das Gericht rausgezögert hat, war die Umkehr gewesen. Die Ninifeiten haben nicht einfach nur mit dem Maul etwas bekannt, es war nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis, sondern sie sind zur Tat übergegangen. Sie waren parat, ihr Leben verändern zu lassen. Das können wir für uns heute mitnehmen. Der Charakter von Buß ist nicht einfach nur etwas zu sagen, sondern auch danach zu handeln. So sagt der Jakobus in seinem Brief, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Wir sollen das tun, was Gott von uns will. Nicht einfach nur hören. wo Menschen von Gott verändert werden, wo sich Menschen Gott zuwenden, verändert er ihr Leben. Er will ihnen helfen, das Leben zu verändern. Und das Leben wird Frucht bringen, weil sie gehorsam sind, bereit sind, ihr Leben verändern zu lassen. So wie es beim Jona war. Er ist in die Begegnung mit Gott gekommen und es hat eine Umkehr stattfinden. Und das hat sein Leben anfangen verändern, dass er bereit war, gehorsam zu sein, obwohl es ihm gestunken hat. So wie bei den Niniveiten. Sie haben sich von ihrem falschen Leben abgewendet, weil sie erkannt haben, es gefällt Gott nicht. Es ist nicht richtig, es geht uns an Leib und Kragen, wenn wir unser Leben nicht ändern. Und das Erstaunliche ist, das ist ganz entgegen dem, wie das Volk Israel gehandelt hat. Zur gleichen Zeit wie die Jona sind x Propheten auftreten und haben gegen Israel, gegen Juda prophezeit und gesagt, es wird untergehen mit euch, wenn ihr nicht umkehrt. Die Jesaja sagt zum Volk, wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen. Die haben gebetet, die haben Gottesdienst geführt, aber sie haben ihrem Leben nicht verändert. Und die Jesaja sagt, kehret endlich um, verändert euer Leben. Und ein bisschen nach dem Jesaja ist die Jeremia auftreten. Und das gibt ganz spannende Parallelen zum Jona. Er hat genau folgende Bußpredigt an Israel, respektive an Juda, an Südreich gerichtet. Vielleicht wird das Haus Juda auf all das Unheil hören, das ich ihnen zu tun gedenke, dass sie umkehren, jeder von seinem bösen Weg und ich ihre Schuld und ihre Sünde vergebe. Das ist ja genau das, was in Ninive passiert ist. Das Unheil verkündet in der Hoffnung, dass sie umkehren. Und auch da, in Juda kommt die Botschaft vor den König, der Joachim. Und wisst ihr, wie der Joachim reagiert hat? Er lässt sich das vorlesen, Abschnitt für Abschnitt, dann schneidet er die Schriftrollen abeinander und wirft sie ins Feuer. Der Joachim macht genau das Gegenteil von den Heiden, wo sie so verachtet haben. Und er ist nicht bereit, auf Gottes Wort zu hören. Die Heiden haben mit Buß reagiert und haben Gottes Gnade erfahren. Was ist mit dem Volk Israel passiert, respektive mit Juda? Sie haben auf die Botschaft Gottes nicht reagiert, haben selber gewusst, was gut ist für sie. Und das Gericht Gottes ist in voller Härte über sie hineingeprasselt. Vom Reich Israel redet von den verlorenen 10 Stämmen, man weiss nicht, wo sie sind. Juda sind die, die letztendlich zurückgeführt worden sind. Israel ist zu einem grossen Teil dort ihnen aufgegangen und bilden heute das Volk Israel, weil Gott immer verheißen hat, die wird den Rest zurückführen. Aber Israel hat das Gericht müssen erfahren. Für mich bleiben aus dem Kapitel oder aus dem Erleben von Jona ein paar Fragen, die mich herausfordern, die ich mit Ihnen geben möchte. Eine Herausforderung für uns, für den Tag, für die kommende Woche. Bin ich bereit, so zu leben, wie sich Gott vorstellt? Vertraue ich darauf, dass sein Wort, seine Leitlinie, seine Gesetze, die er gibt, dass das zum Besten ist für mein Leben? Auch wenn ich es vielleicht nicht ganz verstehen kann. Ich mag mich erinnern, als ich Teenager war, ältere Teenager, 17, 18, ich bin an einem Punkt gekommen, wo ich sagen musste, Gott, ich verstehe nicht, warum das schlecht sein für uns, wenn wir einen Partner am anderen haben und mit dem auch im Bett alles ausprobieren, was möglich ist. Du hast doch die Sexualität geschaffen, warum sollten wir das nicht dürfen, bevor wir heiraten? Und ich bin an den Punkt gekommen, wo ich irgendwann gesagt habe, okay, du sagst es, ich vertraue dir jetzt einfach, dass das nicht gut ist. Und ich will mich daran halten, obwohl mein Wunsch etwas anderes wäre. Und ich bin heute froh darum, habe ich dort so entschieden. Es ist mir zum Segen geworden. Es ist mir zum Geschenk geworden. Sind wir bereit, gehorsam zu sein, wenn wir es vielleicht nicht verstehen? Und ein zweiter Punkt, den mich herausfordert, der Jona, respektive das Volk von Ninive, wie zeigt sich meine Hinwendung zu Gott? Zeigt sich das einfach in Lippenbekenntnis und in Traditionen, regelmäßigen Gottesdienstbesuch und Bibel lesen und noch in Betten? Oder hat es Konsequenzen in meinem Leben? Hat meine Buße, die ich da zur Folge habe, dass ich mein Leben anfangen zu verändern? Bin ich immer wieder aufs Neue bereit, mein Leben zu verändern, wenn ich merke, Gott ist nicht einverstanden damit? Seid nicht Hörer allein, sondern Täter des Wortes. Lassen wir uns vom Jona und vom Volk von Ninive heute Morgen, dieser Woche, herausfordern, unseren gelebten Glauben zu hinterfragen, ob es wirklich so ein gelebter Glauben ist. Wir wollen einsteigen zusammen in ein Lied, Oceans heisst es. Ein Lied, wo wir in eigenem Wort oder in vorgegebenen Wort, aber selber dürfen zum Ausdruck bringen, jawohl Gott, ich bin bereit, mich rausführen zu lassen. Wie der Petrus damals, rauszuführen aufs Wasser. Und auch wenn es in meinen Augen stupider sind, aussieht, wenn wir ja untergehen im Wasser, bin ich doch bereit, auf dein Wort zu handeln und dein Wort über mein eigenes Denken zu stellen. Thank you.